Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hi, Henrik. Hallo.
Und da ja heute der fünfte Termin im Mai ist, als Sonderfolge haben wir wieder einen Gast dabei. Den hatten wir schon mal dabei. Lukas Müller, Absolvent vom Umweltcampus, aber dann in die große weite Welt. Hallo, Lukas.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Also, du hast deinen Weg ja gemacht, waren wir beim letzten Mal, das war schon eine ganze Zeit her, dass wir gesprochen haben, und bist mittlerweile, also wir dürfen dich noch nicht Doktor nennen, aber du bist eigentlich gefühlt, bist du schon jetzt fertig mit der Promotion. Von daher von unserer Seite erstmal herzlichen Glückwunsch und Chapeau. Nicht schlecht.
Ja. Vielen Dank. In einem Affenzahn, Herr Müller.
Ja, kann man so sagen, aber...
Aber so kennen wir dich ja. Sehr fokussiert, sehr zielstrebig. So hast du bei uns schon in Vorlesungen gesessen. Finde ich gut, dass du das jetzt über alle Bildungsebenen hin durchziehst. Sehr cool. Glückwunsch.
Vielen Dank. Ja,
vor allem halt, ne, dieses klassische Bild des FH-Studenten, der dann am Ende dann doch zeigen kann, dass er an wissenschaftlichen Themen arbeiten kann, sehr erfolgreich arbeiten kann. Es wird ja von den Universitäten immer noch so ein bisschen belächelt und naja, ihr forscht ja nicht richtig, aber es ist halt angewandte Forschung.
Also Henrik, wenn ich das ergänzen darf hier, ja. Also das finde ich beim Lukas wirklich beachtenswert. Du bist jetzt bei FH-Studenten eingestiegen, der hat ursprünglich nur eine mittlere Reife gemacht.
Und Ausbildung, und, also genau, ohne das jetzt abzuwerten, aber der Karriereweg war ja klassisch. Also wie man sich das bei so erfahrenen Studenten vorstellt. Ne? Erst Ausbildung, zweiter Bildungsweg und dann am Ende jetzt der Doktor. Krass. Ja. Also ja. Geht, wenn man zielstrebig ist. Jetzt muss ja nicht, für jeder muss jetzt ja nicht einen Doktor machen. Aber wobei die Frage jetzt ja ist, jetzt hast du zwar den Doktor, aber worin? Also was hast du gemacht? Was war das Thema?
Also ich habe in dem großen Themenbereich Sustainable Finance promoviert, also sehr stark aus der Kapitalmarktperspektive, und der Titel meiner Dissertation lautet auch Essays on Sustainable Finance and Regulatory Risk, also schon so Richtung die regulatorischen Risiken, weniger die klassischen physischen Klimarisiken.
Also das heißt, Christian, wenn du die Arbeit jetzt lesen würdest, du warst jetzt ja, glaube ich, nicht involviert, dann du wärst da sofort im Thema. Ne? Das ist quasi dein Tagesgeschäft. Oder bist du da?
Was jetzt Tagesgeschäft ist, also das auf das Niveau würde ich jetzt die Arbeit von Lukas wahrscheinlich nicht runter deklinieren wollen. Ich glaube aber, dass ich mich inhaltlich da schon ein bisschen, dass ich da gut durchnavigieren könnte. Aber Lukas, erzähl doch mal im Detail. Ich denke nicht, dass das, also das war wahrscheinlich schon ein Deep Dive, den du da gemacht hast. Und wenn du sagst Essays, dann gehe ich von aus, du hast deine Arbeit in Cumulo geschrieben. Das heißt keine Monographie, kein Buch, wie das früher üblich war, sondern deine Arbeit besteht aus mehreren wissenschaftlichen Aufsätzen, die dann zusammengefasst sind. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ich habe in meiner Dissertation 4 einzelne Beiträge, also 3 publizierte Paper und ein Working Paper, und die sich mehr oder weniger um das Thema Sustainable Finance and Regulatory Risk.
Ja, also auch noch Sustainable Finance ist ja ein sehr, sehr weites Thema. Ja, das geht ja von bis. Das kann sehr nah am Accounting sein, das kann aber auch sehr nah am Kapitalmarkt sein, und es ist eine Mischung aus beiden. Erzähl doch einfach mal, wo bist du da einzuordnen, und ohne jetzt wahrscheinlich 20 Stunden auf jedes dieser 4 Paper einzugehen, aber vielleicht, was ich besonders spannend fände, ist, was war denn so die Hypothese, falls es das gab, und was ist denn der Stand der Forschung, was Empirisches gemacht, was für Erkenntnisse hast du denn gewinnen können? Das ist bestimmt spannend mal zu hören.
Ja, sehr gerne. Also ich habe größtenteils klassische Eventstudien gemacht. Also man schaut sich die Kapitalmarktreaktion mit Blick auf ein bestimmtes Ereignis an. Mhm. Das waren bei mir Regulierungsankündigungen. Also zum ersten der European Green Deal 2019, also die Ankündigung, dass jetzt auch Europa eine ambitionierte Klimastrategie hat, einführt. Einmal das Emission Trading Scheme oder das Update des Emission Trading Scheme im Dezember 2022 und dann noch eine Eventstudie zum Wahlerfolg von Rechtspopulisten in Italien und Schweden, was man über die erwartete Lösung von Umweltregularien, also Populismus geht ja oft mit dem Leugnen des Klimawandels einher, wo man dann auch ähnliche Marktreaktionen beobachten kann.
Das ist ja spannend. Also du im Prinzip hast du sozusagen die Brücke zum, wie kann man das nennen, vielleicht zur Radikalisierung an den Enden der politischen Spektren geschlagen, indem du, und viele von denen, wie du ja gerade eben gesagt hast, sind ja jetzt nicht so die allergrößten Fans von Klimapolitik, wie wir sie heute kennen. Ja? Und du hast dann gesagt, okay, wenn die zunehmend Macht erhalten, was bedeutet das im Prinzip für Kursreaktionen, richtig?
Genau, also das war eine Zusatzanalyse in dem Paper, dass ich gesagt habe, okay, ich bringe dann mal noch die Umweltvariablen ein und teste mal, was man eigentlich der Theorie nach erwarten würde, ob man das sieht. Und das konnte man da tatsächlich dann auch sehen. Ist dann am Ende nur eine kleine Nebenbemerkung geworden, aber das war quasi Teil dieser dritten Studie.
Aber was hast du denn gesehen? Interessant.
Also ich würd mal ganz kurz mit dem ersten Paper anfangen, dann kann man das dritte nachher da ganz gut in Relation zu sehen. Also die grundsätzliche Forschungsfrage, mit der ich in die Dissertation gestartet bin oder in das Dissertationsvorhaben, war, ob die Kohlenstoffprämie gepreist ist oder das Kohlenstoffrisiko. Also Kapitalmärkte sind ja immer vorausschauend und preisen ja vorausschauend schon Risiken ein, die Unternehmen irgendwann treffen werden. Und da ist die zentrale Forschungsfrage, die gerade auch sehr stark diskutiert wird, ob denn Investoren in Unternehmen hohe Kohlenstoffemissionen als Risikofaktor einpreisen und demnach die Investoren eine Kompensation für das Tragen dieser Risiken verlangen. Was dann im Umkehrschluss bedeutet, braune Unternehmen haben eine höhere Rendite als grüne Unternehmen. Mhm. Und da gibt es ein Paper, was in A+Journal veröffentlicht wurde, relativ zeitgleich mit dem Start meiner Promotion. Und die sagen, ja, wir finden das schon in den ersten Jahren, also in den frühen 2000ern. Und schon damals waren diese Prämien vorhanden, wurden die Emissionen als Risikofaktor eingepreist.
Dann kam darf ich kurz was ergänzen? Ich glaube, das ist wichtig für viele Zuhörer. Du hast eben gesagt, die braunen Unternehmen haben höhere Renditen als die grünen Unternehmen. Ich mache eine Wette, dass das bei manchen zu Stirnrunzeln führt. Vielleicht sollte man dazu im Kopf haben, dass Rendite, wie wir sie hier betrachten, eine Kompensation für Risiko ist.
Genau.
Und höhere Rendite verbinden bestimmt ganz viele Leute mit, oh, das ist ja super, die haben eine hohe Rendite, die machen viel Gewinn. So klingt das wahrscheinlich für manche, die sich nicht täglich mit sowas beschäftigen. Aber eigentlich bedeutet es, dass die grünen Unternehmen halt ein geringeres unternehmerisches Risiko tragen und deshalb auch geringere Kapitalkosten, in Klammern Renditen, auch nur erwirtschaften oder den Investoren vorweisen müssen.
Genau, das steht so ein bisschen dem gegenüber, was irgendwo viele in der Finanzwirtschaft propagieren, dieses Doing well by doing good. Also grundsätzlich sagt das theoretische Modell, dass braune Unternehmen höhere Renditen haben, weil sie riskanter sind. Dann gibt es höhere Ausfälle, sie werden eher von starken Regulierungsentscheidungen betroffen. Sie möglicherweise tragen sie ein höheres Boykottrisiko, dass irgendwo ein Boykottaufruf und das Unternehmen leidet. Zum Beispiel Nestle ist ja recht bekannt dafür, dass die immer starken Gegenwind erfahren. Und solche Unternehmen haben dann einfach höhere Renditen, weil die Investoren in diese Unternehmen für solche Risiken kompensiert werden müssen. Grüne Unternehmen haben, das, wie bei den grünen Anleihen, sagt man ja auch, dass grüne Anleihen eine niedrigere Rendite haben, weil die Investoren da auf Rendite verzichten, wenn sie quasi eine Anleihe mit einem grünen Label
kaufen. Da vielleicht nochmal die Frage des Nicht-Finanzexperten. Warum sind wir dann nicht viel weiter? Denn also wenn man es mal ganz stumpf die Treibhausgasemissionen, CO2-Konzentration etc. angeht und du sagst, eigentlich kann man es schon seit Anfang der 2000er Jahre beobachten, das ist jetzt ja über 20 Jahre her, muss man ja aus rein technischer Sicht sagen, gebracht hat es nichts. Die Emissionen steigen weiter massiv an. Warum merkt man da an den physikalischen Ende noch nichts?
Naja, du sprichst jetzt gerade einen wunden Punkt dieser Studie an, weil 2024, also jetzt Anfang des Jahres, kam dann ein Paper raus, das sich das nochmal genauer angeschaut hat und hat dann nur die Emissionen, die tatsächlich berichtet wurden, verwendet. Und dem gegenübergestellt quasi die Emissionen, die von den Daten, Data Providern geschätzt wurden. Und zum Schätzen nimmt man ja in der Regel Fundamentaldaten des Unternehmens, also Bilanzsumme, Höhe der Umsätze zum Beispiel. Und dann haben die rausgefunden, dass eigentlich das, was man mit der Kohlenstoffprämie misst, nichts anderes als schon bestehende Risikofaktoren sind, die in der Literatur schon seit den 40er, 50er Jahren bekannt sind, nämlich die Unternehmensgröße, die stark dann mit den Emissionsdaten korreliert. Also das ist der aktuelle Punkt der Diskussion. Die Studien sind sich da sehr uneins. Das ist auch eine Diskussion, wie man die selten in diesen akademischen Zeitschriften sieht, dass ein Paper rauskommt. Es wird stark kritisiert in einem anderen Journal. Dann wird eine Antwort geschrieben in dem Journal von den Autoren. Die anderen Autoren antworten nochmal. Also das ist schon super spannend zu sehen, wie hitzig diese Debatte da geführt wird. Und man kann daraus deutlich sehen, dass die Evidenz, die erste Studie dargelegt hat, nicht ganz so robust ist, wie man dann am Ende vielleicht glauben mag. Also ob die Kohlenstoffprämie besteht, ist weiterhin eine offene Frage. Und da habe ich mit meiner Eventstudie angesetzt und habe gesagt, okay, um jetzt diese Abhängigkeit von der Unternehmensgröße so weit wie es geht zu mindern, schaue ich mir die Reaktion auf eine Regulierungsankündigung an, weil es da keinen offensichtlichen Grund gibt, ob jetzt große Unternehmen besser performen sollten als kleine Unternehmen. Und dann kann man dieses Problem der Endogeneität, wie wir Finanzwissenschaftler da sagen, ein bisschen umgehen und kann schauen, ob denn Unternehmen tatsächlich stärkere Werteffekte erfahren, wenn sie denn auch höhere Treibhausgasemissionen haben. Das konnte ich bestätigen, was zeigt, dass zumindest jetzt ab 2019 im europäischen Markt eine Kohlenstoffprämie vorhanden sein sollte. Nichts darüber herausgefunden, was jetzt davor schon eingepreist war, aber zumindest dann ab 2019 sollte da eine Prämie seit der Ankündigung des Green Deals vorhanden sein.
Da vielleicht nochmal kurz die Nachfrage. Jetzt hast du gerade gesagt Europa, aber jetzt stehen wir ja als europäische Länder oder die europäischen Unternehmen im globalen Wettbewerb, vor allem mit China und den USA. Haben wir nicht dann einen Wettbewerbsnachteil, wenn wir ja eigentlich ja in den Markt eingreifen und sagen, also alles, was grün ist, ist gut und alles, was nicht grün ist, ist schlecht. Ihr habt höhere Renditen, wenn ihr nicht grün seid und andere Länder da nicht mitziehen. Mal diese Diskussion, dass wir mal so einen weltweiten Club brauchen, was die CO2-Zertifikatshandelsmöglichkeiten angeht und auch alle Sektoren einbinden. Denn im Moment sind ja gar nicht alle Sektoren drin, sondern nur Energie und Flugverkehr, aber Gebäude und alles andere ist ja noch gar nicht drin. Ist das eine Verzerrung und kann man das sehen, dass das ein Nachteil ist der europäischen Unternehmen oder ist es vielleicht sogar ein Vorteil, dass wir Vorreiter sind? Kann man das erkennen oder sehen?
Also da gibt es Theorien. Das zum einen ist, dass die Pollution Haven Hypothesis, also die Hypothese, dass wenn der Regulationsdruck steigt, Unternehmen eher geneigt sind, abzuwandern in Regionen, wo die Regulierung noch nicht so stark ausgeprägt ist. Das ist aber empirisch auch oft widerlegt und tatsächlich ist das Gegenstück dazu die sogenannte Porter-Hypothese, die sagt, dass je stärker der Regulierungsdruck wirkt, solange er denn gut formuliert, also solange die Regularien gut formuliert sind, Sinn ergeben, das als Grundlage, dann ist es wahrscheinlicher, dass diese Regulierungen Innovationen triggern und Unternehmen dadurch am Ende auch finanziell besser performen werden. Das sind so die theoretischen Grundlagen, habe ich in meiner Dissertation jetzt nicht erforscht, aber das ist das, was die bisherige Literatur sagt, je stärker der Regulierungsdruck wird, vorausgesetzt, dass es sinnig gestaltet, dann triggert das eher Innovation und am Ende ist das dann positiv für die finanzielle Performance.
Mhm. Also gute Regulierung motiviert dazu, Lösungen zu finden. Also wenn man es jetzt mal versuchen will, zu übersetzen, auch auf andere Beispiele vielleicht, ja, was kann ein staatlicher Eingriff bestenfalls erreichen mit einer Regulierung? Zu sagen, okay, die alten Technologien, die alten Zusammenhänge, die alten Wertschöpfungsmodelle, die wir mit jetzt zum Beispiel Blick auf Klimaschutz nicht mehr haben wollen, die benachteiligen wir und sozusagen triggern innovative Geschäftsmodelle, innovative Technologien, die das Problem umschiffen und uns von der Regulierungskette befreien am Ende des Tages. So kann es ja nur sein, oder?
Genau, das ist so die Theorie, also das theoretische Konzept.
Was ist eine gute Regulierung?
Ja, das kann man jetzt hinterfragen. Also es ist explizit nur beschrieben, dass die Regulierung einfach gut formuliert sein muss. Was jetzt gut oder schlecht ist, würde ich jetzt aus dem Stegreif. Mhm. Also da hängen ja viele Variablen, was kostet es uns? Was bringt es uns am Ende? Wie sind möglicherweise Subventionen oder auch Strafzahlungen gestaltet?
Das ist ja im Prinzip der Schlüssel zu all diesen Problemen. Im Regulieren sind wir ja alle ziemlich gut, ja. Und ich glaube, das zu formulieren, das kriegt man ja auch regelmäßig auf mehreren tausend Seiten immer hin, ja. Aber wie kann man beurteilen, wie kann man feststellen, ob es auch wirklich gut funktioniert oder ob es nicht, wie so oft, überreguliert? Das fände ich super spannend.
Ich glaube, der Charakter von einer Regulation ist ja meistens, dass man etwas Neues irgendwo in Bahnen lenkt und deswegen ist es, glaube ich, vorab relativ schwer abzuschätzen, wie regulieren wir das jetzt gut. Wie regulieren wir das schlecht? Weil man kann es erst im Nachhinein urteilen und es ist dann schwer zu beurteilen, was wäre gewesen, wenn wir es anders nicht oder kaum reguliert hätten. Ich glaube, aktuelles Beispiel ist das Thema der künstlichen Intelligenz, was da auch mit reinspielt. Also wie schaffen wir es, dass wir jetzt die künstliche Intelligenz, die Anwendung derer in Bahnen lenken, die für alle sozial verträglich ist und dadurch Geschäftsmodelle erhalten oder ermöglichen und nicht eben überregulieren und alles tot verbieten.
Ja, vor allem in globalen Märkten. Und das ist ja was auch in deinem Fachgebiet, wo natürlich eine große Rolle spielt, was du untersuchst, und es auf Regulierungsfragen beziehst, ist ja oft reguliert von einem Land oder von einer Staatengemeinschaft wie Europa oder so, aber konkurriert global. Das Geld, meine ich jetzt beispielsweise, ja, wo es hinfließt. Mhm. Kann das überhaupt eine gute Regulierung sein, die nicht auch global ist, die ja eine Fiktion ist, das funktioniert ja gar nicht, gibt's ja gar nicht. Das darf man ja mal fragen, gerade bei so einem Problem, bei einem globalen Problem wie Klimaschutz, wie gut funktioniert da eine kleinteiligere Regulierung?
Also gerade bei dem Thema Emissionshandel zum Beispiel ist es ja Konsens, dass wir ein globales CO2-Pricing brauchen.
Ja. Also das meine ich ja. Was willst du ein globales Problem mit einer regionalen Regulierung lösen? Das wird schwierig.
Genau. Wenn man jetzt in Europa betrachtet und wenn es jetzt unwahrscheinlich ist, dass bestimmte Unternehmen einfach dem ausweichen können über Verlagerung der Geschäftstätigkeiten auf andere Kontinente, dann kann man mit einer europäischen Regulierung da was erreichen. Aber gerade irgendwie CO2-Emissionen, die ja einfach sehr global sind und sehr flüchtig sind, da bedarf es ein internationales, funktionierendes System.
Nur wer trägt das? Wer ist die Einheit, die das trägt? Spannend. Und ich glaube, da kommen wir auch auf die Limitation dieser ganzen Diskussion und dieser ganzen Überlegungen. Wir befinden uns da ja in Fragen, die allererst, wir stehen ja ganz am Anfang von solchen Entwicklungen, einfach weil sich noch gar keine großen Lösungen etablieren konnten, weil es halt die Abstimmung, ich meine, jetzt treffen sich die Länder alle paar Jahre und beschließen da Sachen und wir hoffen, dass das der Ansatz ist, global zu regulieren, aber umgesetzt wird es ja doch nicht global. Dann nimmt sich die Staatengemeinschaft etwas vor, aber wie es nachher passiert, ist immer eine andere Story. Ja.
Ja. Also das.
Ja. Ganz kurz, man sieht es ja genau an dem Pariser Klimaabkommen. Ne? Das ist von allen Staaten ratifiziert worden. Alle haben gesagt, jawohl, das müssen wir machen, haben wir verstanden. Und der Bundestag hat einstimmig dafür gestimmt. Aber wenn wir uns die Emissionen jetzt allein mal von Deutschland angucken, also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und in der aktuellen politischen Diskussion sieht man ja auch, ich glaube, so richtig verstanden, was die Dringlichkeit angeht, haben die politischen Vertreterinnen und Vertreter noch nicht. Denn sonst würde oder müsste man eigentlich noch viel stärker reagieren. Und dann ist ja immer dann die große Diskussion, ja, und wir in Deutschland sind ja nur klein und unser Anteil ist ja minimal, erstmal die anderen. Aber wie entsteht dann da der Marktdruck, dass dann was passiert? Denn ne, du hast jetzt ja dann die USA gerade genannt, die ja natürlich auch ihre Subventionen auf den Weg gebracht haben. Also Biden hat ja ein entsprechendes Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Ich weiß gar nicht, was, aber die Chinesen subventionieren gefühlt alle Branchen, um dort Marktführerschaft zu erreichen. Also im Prinzip ähnlich, wie das die Japaner in den 80er und 70er Jahren gemacht haben im Elektronikbereich. Aber wie kommt man denn da als Staatengemeinschaft auf einen gemeinsamen Weg? Denn auf der anderen Seite, jetzt spricht wieder der Physiker und Energietechniker, die Zeit läuft uns davon. Wir können jetzt nicht noch mal 20 Jahre warten, dass der Kapitalmarkt in der Lage ist, nachhaltige Finanzierungsmöglichkeiten auf den Weg zu bringen, dass die Exxons und Shells und BPs dieser Welt irgendwann mal wegkommen von dem Fossilen. Das passiert ja im Moment, also kaum. Gibt es da einen Weg?
Ich glaube, also du sprichst ja jetzt so diese Lenkungsfunktion an, dass man sagt, man will das Kapital nachhaltige Unternehmensaktivitäten lenken und damit die Unternehmen abstrafen, die dann höhere Renditen zahlen müssen. Also da haben wir wieder das Thema braune Unternehmen höhere Renditen, grüne Unternehmen niedrigere Renditen, weil das Kapital quasi gezielt in die grünen Unternehmen geleitet wird, aber ich glaube, diese Lenkungsfunktion, die ist, wenn sie überhaupt da ist, irgendwann verschwindend gering. Und das Thema, also das ist absolut strittig, aber nach meinem Verständnis und auch was ich so im Gespräch erfahren habe, ist der Weg eigentlich, dass man sich aktiv engagiert und man nennt das Active Ownership, Stimmrechte wahrnimmt und Unternehmen einfach aktiv auf einen nachhaltigen Weg lotst. ohne auf diese Lenkungsfunktion des Kapitalmarkts zu vertrauen.
Ja, aber jetzt, Christian, die Frage an dich. Ich meine, der Markt regelt alles, ne? So ist ja dein Credo. Aber was müsste denn dann passieren, dass der Markt viel, viel stärker dort eingreift? Denn, also, wir sehen die aktuellen Klimadaten global. Wir sind jetzt seit etwas mehr als einem Jahr auf einem Pfad, der in der Entwicklung, also nochmal viel krasser ist. Hat sicherlich auch was dann mit dem Wetterphänomen El Niño zu tun. Aber wir erleben global im Moment neue Wärmerekorde, was die Atmosphäre und was die Weltmeere angeht. Und das tatsächlich der Sprung der CO2-Konzentration jetzt im April 2024 im Vergleich zum Vorjahr war noch nie so groß wie jetzt. Das heißt also, offensichtlich bringen ja alle diese Maßnahmen gefühlt nichts. Aber wie kriegen wir den Markt dahin, dass er da viel brutaler eingreift? Weil wir es in der Vergangenheit ja nicht geschafft haben, es sanft zu machen. Also müssen wir es jetzt hart machen. Oder müssen wir sagen, wir lassen es noch weiter laufen, bis es komplett eskaliert. Ja, der Denn Markt, das wird physikalisch passieren.
Da muss man sich ja fragen, wer der Markt ist, um die Frage zu beantworten. Und der Markt ist, das ist meine Überzeugung, das habe ich ja schon ein paar Mal hier bei solchen Fragen auch da zum Besten gegeben, der Markt ist ein riesengroßer Schwarm. Der Markt sind nämlich wir alle. Der Markt ist jeder, ist Teil des Marktes, der Kapital am Kapitalmarkt allokiert. Das ist ja nicht irgendwie das Individuum Markt, sondern das sind alle Kapitalmarktteilnehmer. Jeder, der eine Entscheidung trifft für eine Aktie gegen eine Aktie, hilft mit und kann auch, jetzt gucke ich Lukas virtuell an, kann ja auch Active Owner sein, indem er sagt, hier stimme ich dagegen, hier stimme ich dafür, ich setze mich ein, dass da jemand entlassen wird. Oder nicht, ja?
Aber also, passiert das denn stark oder schnell genug? Oder ist das, kann man mit der Entwicklung von Sustainable Finance zufrieden sein? Oder sagst du jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, Lukas, ja, man kann es erkennen, dass man Effekte sieht, aber schnell genug geht's nicht. Oder wie sagt die Finanzwissenschaft, erreichen wir unsere Klimaschutzziele? Und das ist ja dann das Ziel, was wir erreichen wollen.
Also ich glaube, mit wenn wir uns wirklich jetzt auf die Funktion des Marktes im Sinne von, ich treffe eine aktive Entscheidung für oder gegen eine Aktie, für die Inklusion der Aktie in mein Portfolio, den Ausschluss der Aktie aus meinem Portfolio. Ich glaube nicht, dass wir gesamtheitlich am Markt da einen Effekt sehen würden, weil es einfach noch zu viele Leute gibt, die dann an meiner Stelle diese Aktie kaufen. Also da gibt es einfach einen viel zu großen Teil von Investoren, die sagen, wenn ihr die nicht kauft, kaufe ich die und sich im Zweifelsfall darüber freuen, dass sie da 10 Basispunkte mehr Rendite erwirtschaften mit einer braunen Aktie. Also da wären, wenn so die großen Investoren gefragt, gerade was irgendwie große Pensionsfonds zum Beispiel angeht. Aber da wäre es eher wichtig, wirklich aktiv Stimmrechte auszuüben, aktiv zu engagieren. Da liegt der große Hebel. Und das man kann seine Stimmrechte, wenn man jetzt zum Beispiel als Privatinvestor auf jetzt die kleinste Ebene runtergebrochen, kann man ja seine Stimmrechte auch abtreten an Organisationen, die dann diese Stimmrechte für einen wahrnehmen.
Genau, hervorragendes Beispiel. Genau, es wird ja oft, ich weiß nicht, ob ich das bei dir auch gerade rausgehört habe, gesagt, ach, der Einzelne kann doch eh nichts machen, das sind doch alles die großen BlackRocks, die alles entscheiden. Ja. Aber am Ende, Herr BlackRock ist auch nur ein Durchleiter, ist auch nur ein Intermediär, hinter dem stehen ja auch wieder welche, die auch Stimmen haben. Ich glaube, der Schlüssel zu all dem ist immer, immer Bildung. Die Leute, die Individuen müssen verstehen, was passiert und müssen mit ihren ganz individuellen Entscheidungen beim Kaufen, beim Investieren in die richtige Richtung gehen. Und wie du zu Recht sagst, Lukas, solange es halt wenn ich meine Aktie verkaufe, weil ich sage, oh, die sind mir nicht grün genug, die machen die ganze Zeit nur Quatsch, mit, also klimabezogen Quatsch, ja, ich verkaufe die Aktie, hast du völlig recht, da stehen 10 dahinter, die die Aktie kaufen, denen das wurscht ist. Aber das ist ja, ich meine, das ist ja kein schneller Prozess, über den wir hier reden. Auch wenn ich schon Henrik höre, dass die Hütte brennt und dass das ganz, ganz schnell gehen muss. Aber das kann nur ein ganz, ganz langsamer Prozess sein, der langsam diffundiert und diese Änderung, diese Transformation umsetzt. Ich tue mich schwer zu sagen, wir verlangen das von den Großinvestoren, den Pensionsfonds dieser Welt, oder Pensionsfonds sind ja oft im Prinzip Versicherungen, ja, die sollen das machen. Nee, die Versicherungen, die legen Geld an, das ich jeden Monat mit meiner Kfz-Versicherung denen überweise. Und das, was hilft, ist Aufklärung und Bildung am Ende des Tages. Ja? Und da sind wir, glaube ich, ja schon teilweise auf einem Weg, da Aufklärung im Sinne dieser Zusammenhänge ist Green Reporting. Das ist ja nichts anderes, als dass die Leute, die Adressaten dieser Informationen, Transparenz darüber bekommen sollen, ob hier was gut in diesem Sinne oder schlecht läuft. Und bisher gab es das halt gar nicht. Ich meine, du hast eine Aktie gekauft und wusstest überhaupt gar nicht, wie viel CO2 die emittieren. Das ist ja alles noch jung. Also wir können nicht erwarten, dass das alles von jetzt auf gleich funktioniert. Das ist ein langsamer Prozess und man braucht Geduld, auch wenn es wahrscheinlich, wenn wir gar nicht so viel Zeit haben, die Geduld zu haben. Ich halte es für alternativlos.
Wie ist denn die Sicht oder die Situation global? Ich meine, wir haben jetzt ja dieses ESG-Reporting, was ja dann auch Pflicht wird in Europa, aber das ist ja erstmal nur für europäische Unternehmen gültig. Wie sieht das denn in den USA und China aus? Weißt du das, Lukas? Wie da dieses ganze Thema der Nachhaltigkeitsbetrachtung oder auch Sustainable Finance gesehen wird? Oder ist das wieder so ein typisch europäisches, im schlimmsten Fall deutsch getriebenes Thema?
Ich glaube, gerade die USA ist da auch aktuell recht schwierig. Also da schwappt immer mal was rüber, was so an also da gibt es zum Beispiel das Phänomen Brownwashing, dass Unternehmen sich brauner darstellen, als sie sind, um ihre Investoren nicht zu verbrennen.
Das ist ja interessant.
Okay. Also gerade da ist, glaube ich, der Zenit schon überschritten, was ESG und Nachhaltigkeitsindikation angeht. Aber also historisch gesehen gibt es so einen US-amerikanischen Ansatz. Das war das Responsible Investing. Also dass man irgendwo Nachhaltigkeit oder Verantwortung in seine Investment Prozesse einfließen lässt, auch ethische Überlegungen. Das gibt es schon ganz lange, also seit den 70er, 80er Jahren. Und in Europa hat sich dann das ESG-Investing gebildet und das irgendwo in den 10er Jahren dann so zu dem Sustainable Finance verschmolzen. Also die US-amerikanische Sicht ist da traditionell einfach auf generelle Verantwortung, auf Nachhaltigkeit im Sinne von, wir wollen stabile und robuste Finanzmärkte haben. Und aus Europa kam dann das ESG-Thema, was in den USA zumindest aktuell gerade oft recht kritisch gesehen wird. Also das ist sehr europäisch. Im asiatischen Raum gibt es viele Forschungen dazu, also sehr viel zum Thema Green und Umwelt. Ich wüsste jetzt nicht, dass Asien da jetzt ein Vorreiter ist, was jetzt irgendwie Social und Governance angeht. Zumindest ist mir das nicht sehr präsent. Die sind meistens recht fokussiert auf Green und Environmental. Aber ja, gerade die USA sticht da eher negativ heraus, was das angeht.
Und die Gefahr ist ja, dass es im November dann noch weiter ins Brownwashing geht, wenn jetzt die Republikaner dann wieder den Präsidenten stellen, denn die sind ja sehr kritisch, was dieses ganze Sustainability-Thema angeht. Aber ist das denn dann ein Standortnachteil für Deutschland und Europa und wir müssten sagen, Klimaschutz interessiert die Welt ja dann doch nicht, lass uns so weitermachen wie bisher. Oder wird das dann vielleicht doch nicht in ein oder nicht in zwei Jahren, mit fünf oder in zehn Jahren ein Wettbewerbsvorteil, dass wir es dann schon auf den Weg gebracht haben?
Na gut, das sind die Wette, die wir hier eingehen in Deutschland, glaube ich, gell? Wo wir alles sehen werden in 10 Jahren, ob es geklappt hat oder nicht.
Ich glaube auch, dass das Einzige, was wir machen können, ist, unseren Weg weiterzugehen. Also ich glaube, nichts zu tun und zu sagen, na, hat eh alles keinen Sinn. Also, ja, ich glaube, wir sollten uns schon dafür engagieren, alles, was in unserer Macht steht, tun, dass wir die globale Transformation auch schaffen.
Ja, wenn wir die Diskussion haben, jetzt haben wir das Beispiel mit den Verbrennungsmotoren uns mal rauspicken. Also die EU will sie verbieten ab 35. Und jetzt gibt es ja in Deutschland aus verschiedenen Interessensgruppen die Bestrebung, ja, brauchen wir nicht verbieten, das lassen wir mal technologieoffen, ob wir das dann mit E-Fuels und diesen hydrierten Pflanzenölen, das habe ich jetzt in den letzten Wochen etwas intensiver hier in der Reihe besprochen, die dann sagen, ja, die machen das dann schon. Ist aus physikalisch-technischer Sicht absolut, das ist eine Luftnummer, da wird nicht viel bei passieren. Aber das ist halt so ein Festhalten an einer, ich würde mal sagen, sterbenden Industriezweig. Wir sehen ja, was die Chinesen machen im Automobilsektor. Die setzen ja voll auf Elektro. Aber wie du sagst jetzt, mit der Wette, oder sollten wir sagen, na gut, dann investieren wir jetzt künftig in Firmen, die Deiche bauen können oder Schadensregulierung bei Überflutungen können. Ist das dann der Weg, dass wir sagen, gut, dann lassen wir das und gehen nicht in Sustainable Finance, sondern Rebuild Finance? Also.
Ja, also es ist super spannend und das ist tatsächlich ja auch ein oft diskutiertes Thema. Ich kenne einige Leute, die sagen, das ist erledigt. Da werden wir auch als Deutschland nicht das Ruder global rumreißen können. Wir können uns aber vielleicht damit helfen, Technologien zu entwickeln, die uns helfen, mit den veränderten Klimabedingungen überhaupt umzugehen. Nicht die Klimaänderung zu verhindern, wo manche sagen, kannst du gar nicht mehr verhindern, das passiert schon, sondern eher nach Technologien oder Lösungen zu suchen, die uns helfen, unser bisheriges Leben, so halbwegs anständiges, unter anderen Bedingungen fortzuführen. Vielleicht ist das ja ein viel, viel interessanterer Hebel aus einer wirtschaftlichen Perspektive und vielleicht auch aus einer Perspektive, die nachher wirklich hilft. Ich stelle das völlig offen hin, weil wenn unsere Wette nicht funktioniert, wenn wir hier uns bemühen und machen und tun und dabei vielleicht Industrie unser Land verlässt und Veränderungen stattfinden, die unseren Wohlfahrtsstaat auch ein bisschen verletzen, und dann hat es nicht funktioniert, das ist dramatisch. Da ist es vielleicht gar keine schlechte Strategie zu sagen, wir sehen zu, dass wir die besten Deichbauer oder Klimaanlagenbauer oder was auch immer der Welt werden. Weil das werden alle brauchen und von uns vielleicht kaufen in Zukunft.
Ja, genau, weil das wäre natürlich jetzt aus Klimaschutzsicht also eine Kapitulation vor dem, was passiert. Denn also die Sichtweise der Wissenschaft ist ganz klar, dass die Klimafolgenkosten um ein Vielfaches höher sein werden als die Kosten, die wir haben, wenn wir jetzt in nachhaltige Technologien investieren. Und aber das scheint dann ja aus der, ich sag mal, Klimaforschung, aus der reinen Physik nicht in die Finanzwelt überzuschwappen. Oder wie ist das, Lukas? Ist da irgendwie eine physikbasierte Diskussion in Sustainable Finance, dass man sagt, also das, was aus der Klimaforschung kommt, ist so gravierend und so eindeutig, wir müssten am Ende des Tages den Markt so stark staatlich regulieren, wie wir das auch immer global hinkriegen, damit wir dann das Schlimmste verhindern.
Also ich meine, der Markt ist ja relativ frei und also es gibt Umfragen, die auch gut publiziert wurden, wo dann Entscheider, also institutionelle Investoren, gefragt wurden, was sind denn die größten Risiken mit Blick auf Klima oder Nachhaltigkeit. Und da sagen viele einfach über den kurzen Horizont, also Short Term, sind es einfach die Regulierungen für uns, weil wir gucken müssen, wo werden welche Umweltregulierungen, also ich beschränke mich jetzt auf die Umweltsäule, erlassen. Und eher auf lange Sicht sind es die tatsächlich physischen Klimarisiken, wobei man sich da ja auch am Ende fragen muss, gegen was ist man versichert? Also hat ein erhöhtes Waldbrandrisiko überhaupt einen großen Effekt auf den Firmenwert, wenn das Unternehmen dagegen versichert ist? Welche physikalischen Risiken tatsächlich bepreist werden und wie bepreist werden, ist deswegen super schwierig, weil man ja nicht wirklich im Einzelnen weiß, wie das Unternehmen dem gegenüber aufgestellt ist und wie schnell es seine Produktionsstätte im Zweifelsfall verlagern kann, wenn es jetzt an die Grundwasserkapazitäten stößt zum Beispiel oder jetzt in zukünftig stark waldbrandgefährdeten Gebieten ist und deswegen, was die Infrastruktur angeht, Probleme bekommen wird. Also das ist super schwierig zu beurteilen. Also kurzfristig sagen die professionellen Investoren, sind es definitiv eher die regulatorischen Risiken, die da eine Rolle spielen werden und größtenteils auch, dass die physikalischen Risiken und die Unsicherheit drumherum einfach wegen dem langen Zeithorizont auch noch nicht wirklich gut bepreist werden können.
Dann, um tatsächlich in Richtung Abschluss der Folge zu kommen, deine Sicht, haben wir denn noch Hoffnung, dass Sustainable Finance uns bei der Klimakrise helfen wird? Oder ist das jetzt, ich sag mal, in Europa en vogue? Du hast ja gesagt, die USA sind da schon wieder einen Schritt weg von dem Thema. Also ist das der richtige Weg oder brauchen wir noch irgendeine andere Art des Kapitalmarkts, um das große Ziel der Nachhaltigkeit des Klimaschutzes hinzukriegen?
Also ich glaube, gerade was die letzten Jahre angeht, wenn ich mir das so rückwirkend mal betrachte und auch einfach mal, ich mache gerne so Zeitreisen, indem ich mir einfach mal Artikel von 2010 oder Anfang der 2000er durchlese, wie da welche Themen besprochen und adressiert worden sind, sind wir schon einen recht weiten Weg gegangen, dass wir jetzt mit der EU-Taxonomie irgendwo mal eine greifbare Definition von Nachhaltigkeit, zumindest mal ökologischer Nachhaltigkeit, haben und das zu Papier bringen können. Wie gut die jetzt am Ende ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber es gibt zumindest mal was. Es gibt jetzt demnächst die Reporting-Pflicht und die Datenlage wird sich da verbessern. Also das ist ein sehr langwieriger Prozess und sicherlich nicht die Wunderwaffe im Kampf gegen den Klimawandel. Aber ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass sich das die nächsten Jahre noch dynamisch entwickeln wird und wir da definitiv richtig tun, uns da auch noch weiterzuentwickeln. Aber die Lösung all unserer Probleme sehe ich jetzt rein im Kapitalmarkt nicht unbedingt. Also da muss ich einfach auch auf regulatorischer Ebene viel tun und wir müssen das so gestalten, dass die Weltengemeinschaft da an einem Strang zieht, ohne dass wir die Emissionen da hin und her schieben.
Wie siehst du das, Christian? Jetzt mal aus Sicht des erfahrenen, langjährigen Marktbeobachters. Ist das der richtige Weg oder ist das nur eine Idee und wir brauchen nochmal eine neue Idee? Also ich sag mal Technologieoffenheit im Marktkapitalisierungssystem.
Also ihr kennt mich ja beide und ich glaube nicht, dass uns viel Regulierung da viel helfen wird, weil ich kaum Regulierungswelten kenne, die gut funktionieren. Die meisten schaffen Probleme und behindern. Es gibt, deswegen habe ich vorhin auch so gefragt, Ich glaube, es ist schnell gesagt, wir brauchen da gute Regulierung, sonst wird das alles nichts. Wenn sie funktionieren würde, wäre das sicherlich die Lösung vieler Probleme, aber die gibt's halt nicht. Wo ist die? Und wer erlässt diese Regulierung? Wer hat die Kompetenz und den Weitblick und auch die Macht, darüber zu regulieren? Da habe ich totale Zweifel. Also das wiederholt sich jetzt. Ich glaube, dieses Problem kann nur global reguliert werden. Alles andere wird nur Schiefen produzieren, die ganze Zeit. Und da sehe ich überhaupt gar keinen Anknüpfungspunkt, wie das funktionieren soll. Und dann muss man gucken, dass es ein anderes Instrument gibt. Und das ist für mich, kann das nur der Kapitalmarkt sein. Der übrigens ja ganz viel schon reguliert hat, der in den letzten 400 Jahren umverteilt hat wie ein Weltmeister, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten.
Ja, genau.
Der ja in der Lage ist, ganz, ganz, ganz viel zu regulieren, wesentlich langsamer, als man sich das heutzutage wünscht. Aber das ist ein Mechanismus, von dem wir wissen, er funktioniert, überwiegend. Und die Schiefen, die wir bedauern, die resultieren ja immer nur aus, so sagt das ist eine These von mir jetzt, aus zu kurzen Betrachtungszeiten. Klar, wenn wir sagen, das funktioniert alles nicht, der Kapitalmarkt führt zu ganz krassen Fehlallokationen, muss man halt mal angucken, ob man da 10 Jahre oder 100 Jahre analysiert. Die Antwort wird eine ganz andere sein.
Ja, wobei, dann sagt wieder der Physiker, also 100 Jahre können wir jetzt nicht noch warten, dann greift die Physik ein. Ne? Also das ist dann quasi das kennst mich an, als Physiker bin ich da immer sehr generös und sage, am Ende regelt's die Physik, denn die Gesetze gelten für alle und die werden interessant. Lassen wir es mal so stehen.
Aber also wenn ich denke, was hinzufügen darf, das sind auch definitiv meine Betrachtungen. Aber am Kapitalmarkt, wenn wir nicht irgendwo einen Trigger setzen, wird das halt eben dauern. Also man braucht, also der Kapitalmarkt wird dann halt damit warten, bis es tatsächlich kritisch wird und dann wird das auch schnell zu Anpassungen führen, wenn das Kapital tatsächlich auf dem Spiel steht und beeinflusst wird. Ja. Aber wir müssen halt irgendwo einen Weg finden, dass es wesentlich wird, ohne dass es tatsächlich wesentlich wird und Menschenleben und Migration auslöst. Also irgendwo einen Punkt finden, den Kapitalmarkt zu tangieren und zu Handlungen, zu Anpassungen zu zwingen, bevor es tatsächlich Leid und sonstiges tut, was den Kapitalmarkt zwingt.
Naja, genau, das ist halt die Gefahr, dass das dann auch geopolitisch, sozialpolitisch dann nochmal relevant wird. Oder wir halt Kapital vernichten, indem wir Infrastruktur vernichten. Das ist ja jetzt auch die große Gefahr. Wobei, das werden wir jetzt in der kleinen, beschaulichen Expertenrunde wahrscheinlich nicht lösen. Aber ich denke, das ist ja schon mal ein ganz spannender Einblick, wo also eine persönliche Reise hingehen kann von einer Fachhochschule hin zur Promotion. Wir werden das weiter begleiten, Lukas, wie jetzt der Karriereweg so geht. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen, wo wir dich karrieretechnisch sehen. Mal gucken, wie du da performst und wie sich das so entwickelt bei dir. Und wie dann dieses ganze Thema der Sustainable Finance entwickeln wird. Denn ich bin da bei euch, dass das marktkapitalseitig geregelt werden muss. Denn nur so kriegen wir die Unternehmen bewegt. Aber das System Physik wird uns da noch die ein oder andere Überraschung vor die Füße schmeißen, befürchte ich. Und dann wird es disruptiv, wie es dann immer so schön heißt. Aber wir schauen mal. Das bleibt spannend und wir werden das weiter verfolgen. Von daher vielen Dank, Lukas, dass du dabei warst. Vielen Dank, Christian, dass auch du dabei warst. Und ich glaube, das wird in der Runde auch nicht das letzte Dreiergestirn gewesen sein, möchte ich mal
sagen. Das hoffe ich. Lukas, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Weiterhin alles Gute, einen guten Einstieg erstmal. Und ja, an dich, Henrik, danke fürs Organisieren, wie immer.
Immer gerne. Von daher dann nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung nochmal von meiner Seite. Macht wirklich großen Spaß.
Gerne. Bis dann. Ciao.
Also, bis dann. Ciao.
Ja, vielen Dank an Christian und Lukas für die Bereicherung dieser Folge. Nächste Woche geht es weiter mit einer regulären Folge. Da wollen wir uns dem Strommarkt in Deutschland und Europa mal widmen. Also wie funktioniert der Strommarkt und wie funktioniert er nicht? Also welche Probleme haben wir bereits heute und wie werden sich diese Probleme im Zuge des Ausbaus der Erneuerbaren, also insbesondere der Photovoltaik, wie werden sich diese Probleme verschärfen, wenn wir nicht die anderen Bausteine der Energiewende schaffen, nämlich Netzausbau und den Ausbau der Speicherkapazitäten? Und wie kann der Strommarkt umgestaltet werden, dass wir in einen modernen Strommarkt kommen? Und wie sieht es auch in anderen Ländern aus? Welche Lösungen haben die gefunden beim Strommarktdesign? Das gucken wir uns dann nächste Woche an. Und in 2 Wochen geht es dann weiter mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Sonderfolge. Und bis zum nächsten Mal.